Ja, wir haben 4 Stunden vor uns für dieses umfangreiche Buch. Und das bedeutet, dass ich auf eine Einleitung verzichte. Ich nenne nur 3, 4 Dinge, die uns helfen sollen, unsere Gedanken auf den Gegenstand zu richten. Und dann werden wir gleich mit der Betrachtung des Textes beginnen. Das Thema des Buches, das ist Leiden, ja, aber nicht einfach das Problem des Leidens in einer Welt, die Gott erschaffen hat. Das Problem ist noch zugespitzter. Es ist das Leiden des Gerechten. Dass der Gottlose leidet, das ist einigermaßen verstehbar. In diesem Buch aber geht es um das Leiden des Gerechten, von jemandem, von dem Gott selbst sagt, er sei gerecht, und von dem Gott auch selbst sagt, dass er ohne Schuld leide. Das Thema des Buches wird auch durch den Titel des Buches unterstrichen, der Titel des Buches nach dem Haupthandelnden des Buches, Hiob. Dieser hebräische Name Iob bedeutet, wo ist der Vater? Und das ist genau die Frage, die das Kind Gottes stellt angesichts von Leiden. Hat der Vater mich denn vergessen? Wo ist jetzt der Vater? Der Gottlose reckt die Faust zum Himmel und fragt herausfordernd, wo ist ein Gott angesichts von Leiden und Nöten. Das Kind Gottes fragt aber, wo ist der Vater? Nun, in diesem Buch Hiob wird uns deutlich, dass der Einzige, der die ganze Zeit für Hiob ist, ihn also nicht vergessen hat, sondern für Hiob ist, an ihn denkt und um ihn besorgt ist, das ist Gott. Die Frau Hiobs wendet sich von ihm. Die Freunde Hiobs wenden sich gegen ihn, aber der Einzige, der die ganze Zeit für Hiob ist, das ist Gott. Und jetzt schlagen wir die einzige Stelle auf im Neuen Testament, wo Hiob erwähnt wird. Im Jakobusbrief in Kapitel 5. Und hier bekommen wir durch den inspirierten Autor den Schlüssel zum Verständnis des Ergehens Hiobs. Der Schlüssel ist ganz einfach. Wir verstehen das, wenn wir das lesen, aber wir haben eine andere Schwierigkeit als das bloße Verstehen. Unsere Schwierigkeit ist die, das, was wir verstanden haben, auf uns anzuwenden. Wir werden morgen noch sehen, dass genau das auch Hiobs Schwierigkeit ist. Also, Jakobus Kapitel 5. Da steht im Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende habt ihr gesehen. Das Ende Hiobs erklärt uns das Ergehen Hiobs und gibt uns die Antwort auf die Frage, wo ist der Vater? Hat er mich vergessen, dass er dieses Leiden über mich verhängt? Das Buch Hiob lehrt uns, dass alles, was Gott über uns verhängt, zu einem guten Ende beitragen muss. Das Ende Hiobs. Und noch ganz kurz eine Übersicht über den Inhalt des Buches. Man kann dieses Buch in 5 Teile unterteilen. Das heißt, es zerfällt einfach in 5 Teile. Es bleibt uns gar keine andere Wahl. Man könnte es natürlich noch weiter in kleinere Einheiten zerstückeln. Aber das Buch zerfällt ganz organisch in 5 Teile. Der erste Teil Das sind die Kapitel 1 und 2. Ich habe diese überschrieben mit Hiobs Unglück. Und diese beiden Kapitel, die wollen wir heute Abend miteinander behandeln. Auf Hiobs Unglück folgt Teil 2, der längste Teil des Buches, die Kapitel 3 bis 31. Die Reden Hiobs und seiner drei Freunde. Dieser lange Teil macht schon allein durch seine Länge sinnfällig, welch großen Schwierigkeiten Hiob und seine Freunde haben, Hiobs Ergehen zu erklären. Sie diskutieren hin und her und am Ende gehen allen die Worte aus. Und genauso sind wir hilflos und ratlos angesichts des Leidens, der Not, der Pein, welche das Teil auch des Gerechten ist. In der Tat fragt Hiob 8-mal oder sogar 9-mal, warum? In diesen Kapiteln 3 bis 31 fragt er, warum, warum, warum? Dann folgt der dritte Teil, die Rede Elihus, die Kapitel 32 bis 37. Elihu erscheint genau an dieser Stelle. Das ist kein Zufall. Elihu ist so etwas wie ein Mittler, der es versteht, durch seinen Dienst Hiob dahin zu bringen, dass Hiob Gottes Reden vernehmen kann. Der vierte Teil, das sind denn auch die Reden Gottes, Kapitel 38 bis 41. Und das ist der Dienst, den Elihu an Hiob und an seinen Freunden tun kann. Er kann so reden, dass Hiob und auch seine Freunde in Gottes Gegenwart stehen und dann Gottes Reden vernehmen. Gottes Reden, also an dieser Stelle, an vierter Stelle. Fünftens, Hiobs Wiederherstellung. Es ist Gottes Reden, das Hiob wiederherstellt. Kapitel 42. Wenn wir diese fünf Teile überblicken, dann sehen wir, wie sich der Gedanke folgendermaßen entfaltet. Hiob wird erprobt, indem ihm Gott alles nimmt. Darauf wird uns die Hilflosigkeit des Menschen demonstriert, Gottes Wege zu verstehen. Drittens folgt darauf ein Mittler, der Hiob in Gottes Gegenwart führt. Viertens, Gottes Reden bringt Hiob dahin, wo Hiob gehört. Als ein Geschöpf und als ein Geliebter Gottes gehört Hiob genau dahin, wo ihn Gottes Reden bringt. Auf sein Angesicht vor Gott. Fünftens, Hiob erkennt Gott, erkennt sich selbst und wird mehr gesegnet als im Anfang. Ja, das Ende dieses Buches ist großartig. An Hiob wird demonstriert das, was Gott in der Heilsgeschichte tut. Das Ende aller Wege Gottes mit den Seinigen, mit seinen Erwählten, mit seinen Geliebten, mit seinen Erlösten, mit seinen Kindern. Das Ende wird um ein Unendliches herrlicher sein als alles, was der Mensch durch die Sünde verloren hat. Das ist die Antwort Gottes auf die Frage, die wir stellen mögen, warum denn Gott auch Gerechte leiden lässt. Er bereitet sie für ein Ende, das so groß, das so herrlich ist, dass alles Leid, aller Schmerz nicht wert ist, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, Vers 19. Jetzt schlagen wir auf Hiob Kapitel 1. Wir lesen die ersten 5 Verse. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und sein Besitztum bestand in 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Jochrindern und 500 Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Hause eines jeden ein Gastmann an seinem Tage. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls umgegangen waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, denn Hiob sprach: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt, also tat Hiob alle Zeit. Hier wird der Mann Hiob beschrieben. Sein Name wird als erstes genannt. Das ist seine Identität. Das zeigt uns das unendliche Interesse, das der Himmel an diesem Mann Hiob hat. Hiob, mein Knecht, nennt ihn Gott. Es wird uns seine Gerechtigkeit genannt. Er war vollkommen rechtschaffen, gottesfürchtig. Dann wird uns seine Familie genannt, seine Söhne, seine Töchter und schließlich sein großer Besitz. Und damit mit all dem, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Familie und mit seinem großen Besitz hing auch sein Rang zusammen. Er war größer als alle Söhne des Ostens. Warum wird uns all das so ausführlich am Anfang gesagt? Das erst lässt uns verstehen, wie groß der Schmerz Hiobs gewesen sein muss. Es wird uns hier gewissermaßen die Fallhöhe zuerst gezeigt. Gott hatte diesen Mann gesegnet und erhöht. Und die Fallhöhe erklärt auch den Schmerz. Wenn wir vom Randstein herunterspringen, können wir, wenn wir unglücklich auftreten, vielleicht den Knöchel verstauchen. Aber viel kann uns nicht passieren. Wenn wir aber aus dem 3. Stockwerk auf die Straße hinunterspringen, passiert uns schon sehr viel mehr. Die Fallhöhe ist eben höher. Und dann wird uns noch ausdrücklich gesagt, dass Hiob Gott fürchtete und dass er seine Kinder in der rechten Weise liebte. Er war nämlich um nichts so sehr besorgt wie um die Beziehung seiner Kinder zu Gott. Und wenn wir das bedenken, dann verstehen wir erst, wie Hiobs Schmerz nicht allein groß gewesen sein muss, sondern wie sein Ergehen ihm vollständig unerklärbar war. Dann folgen die Verse 6 bis 12. In den Versen 6 bis 12 wird uns eine himmlische Szene beschrieben. Und wir beachten jetzt, wie diese beiden ersten Kapitel des Buches Hiob sehr auffällig aufgebaut sind. Wir haben gelesen, die Verse 1 bis 5, eine irdische Szene. Der Mann Hiob in diesem Land, das war sein Besitz. Verse 6 bis 12, eine himmlische Szene. Gott auf seinem Thron und die Engelwelt um ihn geschart. Und ein Dialog im Himmel. Dann die Verse 13 bis 22, eine irdische Szene. Geschehnisse auf der Erde werden beschrieben. Dann Kapitel 2, Verse 1 bis 8, nein, bis 6. Kapitel 2, Verse 1 bis 6. Wieder eine himmlische Szene, Gottes Thron und die Engel um ihn geschah. Und dann Kapitel 2, Verse 7 bis 13, eine irdische Szene. Was will uns dieser Wechsel der Szenen besagen? Ich meine dies. Es will uns deutlich machen, dass alles Ergehen auf der Erde, alles, was auf der Erde geschieht, untrennbar verwoben ist mit dem, was im Himmel geschieht. Ja, wir müssen es noch deutlicher sagen, wir können das Geschehen auf der Erde nie erklären, wenn wir nicht das berücksichtigen, was im Himmel geschieht. Es ist der Himmel, der beschließt und entscheidet, es ist der Himmel, der das, was auf der Erde geschieht, verursacht. Glückselig, wer das erkennen darf, und glückselig, doppelt glückselig, wer das glaubt. Nun, wir wüssten das alles ja nicht, hätte Gott es uns nicht enthüllt. Wir bekommen hier einen Blick in den Himmel, in Dinge, die wir gar nicht sehen können. Wir sind blind geworden für das Offenkundigste, für Gott, für den Ewigen, durch die Sünde. Hier wird uns der Blick geöffnet für den, von dem alles ausgeht. Und ohne dieses Wissen können wir mit solcher Not, die uns befällt, nicht fertig werden. Und jetzt noch einige Gedanken zu dieser himmlischen Szene. Lesen wir die Verse 6 bis 12. Kapitel 1, Verse 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen, und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zu Satan, wo kommst du her? Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitztum hat sich ausgebreitet im Lande, aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zu Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Dieser Dialog hier erklärt, was nachher in den Versen 13 bis 22 beschrieben wird. Und darum müssen wir diesen Dialog hier gut beachten. Ja, es geht in diesem Buch um Leiden, um Not, um Unerklärliches. Der allererste Blick, der uns gewährt wird in den Himmel, ist, wir sehen jemanden, der auf seinem Thron sitzt und alles lenkt und regiert. Wir sehen Gott, den Ewigen, und um ihn geschart die himmlischen Heerscharen, und dann heißt es, auch Satan kam in ihre Mitte. Satan, ein gefallener Engel, und als ein Engel hat er einerseits alle Vorrechte, welche Engel haben, in die Gegenwart Gottes zu treten, aber als ein Geschöpf ist er auch dem Schöpfer verpflichtet. Wir sehen also hier, dass der Böse und der Urheber des Bösen und er, der nachher Hiob schlägt, dass er auf Gottes Geheiß hin vor Gott erscheinen muss. Er ist nicht autonom. Er kann nur das tun, was Gott ihn tun lässt, und er muss sogar das tun, was Gott ihm befiehlt. Wenn Gott befiehlt, dass er mit allen Engeln erscheinen muss, dann muss er erscheinen vor Gott. Aber wir fragen uns dennoch, wie kann denn überhaupt ein Böser wie der Satan in Gottes Gegenwart treten? Was hat er vor Gott und vor Gottes Thron zu suchen? Nun, das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Salomo sagt in Sprüche Kapitel 30, in den Versen 18 und 19, Sprüche 30, Verse 18 und 19. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Vier Dinge werden hier genannt, die alle etwas gemeinsam haben. Es wird jedes Mal etwas vom Weg gesagt, den diese vier Dinge gehen oder fahren oder fliegen, der Weg des Adlers, der Weg der Schlange auf dem Felsen, der Weg des Schiffes im Meer und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Es sind Wege, welche keine Spuren hinterlassen. Und darum sind es für uns unaufspürbare Wege. Damit will also Salomo sagen, die Wege dieser vier Dinge, die sind für mich unbegreiflich. Ich kann sie nicht nachspüren. Der Weg der Schlange auf dem Felsen. Die Schlange in der Symbolsprache der Bibel, der Satan. Der Fels in der Symbolsprache der Bibel, Gott. Auf welchem Weg drang überhaupt Böses in Gottes gute Schöpfung? Die Schöpfung eines gerechten Gottes? Auf welchem Weg kann denn der Teufel in Gottes Gegenwart treten? Wir bekommen nicht Antworten auf alle diese Fragen. Aber das Buch Hiob und die Bibel insgesamt gibt uns genügend Auskunft, sagt uns all das, was wir wissen müssen, um der Macht des Bösen nicht zu erliegen, um am Bösen nicht irre zu werden, sondern um durch Glauben, um durch Vertrauen selig zu werden. Die Bibel sagt uns, wie der Böse ist. Und die Bibel sagt uns auch, wozu das Wirken des Bösen dient. Und das genügt, um unsere Herzen davor zu bewahren, dass das Böse uns verschlingt und dass dem Bösen das gelingt, was er fortwährend tun will. Er will genau das tun bei uns, was er bei Hiob tun wollte, dass Hiob angesichts des Leidens sagt, das lasse ich mir nicht gefallen und sich gegen Gott auflehnt. Genau das will der Teufel bewirken. Und wenn wir dann Gott fragen, warum hast du das so gemacht, was soll das, dann gibt uns Gott keine Antwort. Er wird Hiob nicht eine einzige Antwort geben auf seine 8 oder 9 Warum. Aber Gott hat uns genügend gesagt über den Bösen, wie er ist, und hat uns genügend darüber gesagt, wozu alles Wirken des Bösen dienen muss, damit wir uns vertrauensvoll in Gottes Hände fallen lassen, damit wir uns vertrauensvoll unter Gottes mächtige Hand demütigen. Wie ist der Böse? Gleich das Erste, was uns hier in Hiob 1 deutlich wird, er wird zu den Söhnen Gottes gezählt. Das heißt, er hat die gleiche Natur wie die Engel. Engel werden Söhne Gottes genannt im Alten Testament. Er hat die gleiche Natur wie die Engel, allerdings einen verderbten Charakter. Das ist so wie der gefallene Mensch, der Satan nachgefolgt ist. Er hat die gleiche Natur wie Adam, aber einen verderbten Charakter. Wir sind Kinder Adams.
die Natur Adams, aber sind böse geworden. Und so auch der Satan, die gleiche Natur wie der Engel, aber ein verderbter Charakter. Er hat als von Gott geschaffener Engel Macht. Die Engel haben große Macht, das steht im Psalm 103, Vers 20. Da steht, preiset den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft. Große Kraft. Wir lesen im Neuen Testament, dass der Satan der Fürst ist über diese Welt. Er wird der Fürst dieser Welt genannt, Johannes 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt. Das ist Satan. Paulus nennt den Satan 2. Korinther 4, 4 Gott dieser Welt. Und Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, dass er der Fürst der Gewalt der Luft ist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Er hat großes Wissen. Er wird im Buch der Offenbarung genannt die alte Schlange, das heißt, dass er in dieser Welt wirksam ist seit den Tagen des Sündenfalls. Großes Wissen, listig. Er wird Schlange genannt, denn er ist ein Lügner und ein Verführer. Er lügt über Gott, was er sagt. Er verführt den Menschen zur Sünde. Die Folge der Sünde ist der Tod und Schmerz und Geschrei und Not. Und dann lügt der Satan über Gott, indem er sagt, Gott ist böse, siehst du, wie er dich behandelt. Er ist ein Lügner. 2. Korinther 11, dort steht das im Vers 3. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Er heißt Drache, denn er ist ein Verderber, ein Menschenmörder, Johannes 8, 44. Er heißt Teufel, denn er ist ein Verleumder Gottes und ein Verleumder und Verkläger der Brüder. Er heißt Satan, denn er ist ein Widersacher Gottes. Das hebräische Wort Satan heißt sich widersetzen. Aber wir sollten bei alledem bedenken, bei aller Macht, bei aller List, die der Satan hat, er ist ein Geschöpf. Und als solches sind Begrenzungen aller Geschöpfe unterworfen. Darum ist er nicht allmächtig. Allmächtig ist nur Gott. Kein Geschöpf ist allmächtig. Nur Gott ist allmächtig. Er ist nicht allwissend. Nur Gott ist allwissend. Und das bedeutet, dass er auch nicht weiß, was im Herzen der Menschen ist. Er kann nicht Gedanken lesen, das ist einfach nicht wahr. Nur Gott weiß, was in den Herzen der Menschen ist. 1. Könige 8, 39. Dort sagt Salomo beim Gebet, bei der Einweihung des Tempels, 1. Könige 8, 39, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Du allein. Der Herr Jesus wusste, was im Menschen war. Das sagt Johannes in Johannes 2, 25. Johannes 2, Verse 24 und 25. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Das ist einer der vielen Ausweise der Gottheit Jesu Christi, dass er wusste, was im Menschen war. Satan ist nicht allwissend. Er weiß nicht, was in unseren Herzen ist. Er kann unsere Gedanken nicht lesen. Er kann uns schlechte Gedanken eingeben. Ja, das kann er. Aber er kann nicht unsere Gedanken lesen. Und er kann nur tun, was der Schöpfer ihn tun lässt. Lukas 22, Vers 31. Dort sagt der Herr zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Haben wir gut hingehört? Der Satan hat euer begehrt. Das heißt, er konnte das gar nicht, ohne dass Gott es ihm erlaubte. Er musste es begehren. Er kann nichts tun, was Gott ihn nicht tun lässt. Was er ihn nicht tun lässt. Der Satan hat euer begehrt, hat es erbeten, euch zu sichten wie den Weizen. Und Satan durfte Petrus versuchen, durfte ihn sogar zu Fall bringen, aber er durfte ihn nicht verderben. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wir können eigentlich diesen kurzen Satz oder diese beiden Sätze des Herrn können wir auch auf Hiob anwenden. Ja, der Satan hat von Gott erbeten, lass mich einmal den Hiob schlagen. Aber Gott ließ nicht zu, dass Hiobs Glaube aufhörte. Es war Gott, der dafür sorgte, dass Hiobs Glaube wohl, wie wir noch sehen werden, einbrach, aber nicht aufhörte. Gott sorgte dafür, dass sein Glaube am Leben blieb und dass sein Glaube ihn wiederum in Gottes Gegenwart und vor Gott aufs Angesicht brachte, und so wurde er wiederhergestellt. Der Satan kann nur tun, was Gott ihn tun heißt, und das wird ja hier in Hiob 1 ganz deutlich. Der Herr sagt, alles was er hat, ist in deiner Hand, aber nach ihm strecke deine Hand nicht aus, und mehr kann der Satan nicht tun. Wozu dient das Wirken des Bösen? Und dazu sagt uns das Alte und das Neue Testament einiges. Wir sehen, dass der Böse und das Böse in Gottes Hand ein Werkzeug sein muss, um Gottes Absichten auszuführen. Ich nenne einige Beispiele. Nur eines aus dem Alten Testament, 1. Könige 22, 19 und 20. Und er sprach: Darum höre das Wort des Herrn, ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen, und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Und der eine sprach so, und der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm: Wodurch? Und er sprach: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und er sprach: Du wirst ihn bereden, du wirst es auch ausrichten, gehe aus und tue alles so. Wir sehen also hier, dass der Böse in Gottes Hand das Werkzeug sein muss, um Ahab seinem gerechten Gericht zuzuführen. Im Neuen Testament, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, 2. Thessalonicher 2, Verse 9 und 10 und 11. Dort lesen wir von den Zeichen und Wundern, die der Antichrist tun wird, womit er seine Absichten und seine Ziele verfolgt, nicht wissend und ganz sicher auch nicht wollend, damit Gottes Absichten zu erfüllen. Er tut genau das, was er tun muss nach Gottes Geheiß. Nämlich, Vers 11 und 12, dort wird es dann deutlich: Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Er ist wiederum Gottes Gerichtswerkzeug, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Aber wir sehen, dass Gott das Böse auch verwendet, um seine Absichten des Heils voranzutreiben. Und wo wird das deutlicher als in der Kreuzigung des Sohnes Gottes? Lass uns Lukas 22 aufschlagen. Lukas 22. Das Kapitel beginnt mit einer Zeitbestimmung. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, welches Passa genannt wird, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbrächten, denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot zubenannt ist, welcher aus der Zahl der Zwölfe war, und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihnen denselben überliefere. Die Zeitbestimmung erinnert uns daran, das, was geschieht an diesem Passatag, musste nach Gottes Vorsatz geschehen und an dem Tag geschehen. Das war längst verordnet. Und wenn wir es nur in der Zeit, in der Geschichte des Volkes Israel lokalisieren, dann wurde das verordnet, der Passatag, wann der sein soll, das wurde festgelegt, fast 1500 Jahre vor diesem Geschehen. In Gottes Ratschlüssen verankert, an dem Tag musste das geschehen. Es ist der Satan, der Judas anstachelt und Judas folgt dieser Eingebung Satans und macht sich zum Werkzeug jener, die den Herrn töten wollen. Und sie tun das in ihrer Bosheit. Gott lässt sie gewähren, ihren bösen, verfinsterten Herzen zu folgen. Und dabei tun sie die ganze Zeit, erfüllen sie die ganze Zeit das, was nach Gottes Vorsatz, nach Gottes Ratschluss geschehen muss. Petrus sagt das in der Pfingstpredigt, in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 23. Apostelgeschichte 2, Verse 22 und 23. Männer von Israel, hört diese Worte: Jesum, den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Und Kapitel 4 noch einmal. Kapitel 4, Verse 27 und 28. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen solle. Und hier ahnen wir etwas von der unendlichen Weisheit Gottes, wie er es versteht, das Wüten der Feinde so zu wenden, dass sie seinen Absichten, ja nicht nur des Gerichts, sondern auch seinen Absichten des Heils dienen müssen. Nirgends wurde die Arglist Satans und die Bosheit des Menschen so offenbar wie in der Kreuzung des Sohnes Gottes. Das ist wirklich der Tag der Schande. Dort, wo der Mensch den Sohn Gottes verwarf und ans Kreuz schlug. Und dieser Tag der Bosheit des Menschen, diese Tat, die er dort beging, ist die Quelle ewiger Errettung und Glückseligkeit. Und da wird deutlich, wie Gott selbst das Böse seinen höchsten Absichten dienen lässt. Und das Wunder dabei ist, dass er es tut, ohne selbst dabei vom Bösen befallen zu werden. Ohne selbst irgendwie seine Gerechtigkeit seine Heiligkeit zu kompromittieren. Was für ein Gott! Wir ahnen nur schwach, welche Weisheit! Und wir fallen nieder und beten an mit einem Paulus, der nicht anders kann, dort wo er sieht, wie auch die Verwerfung des Messias durch Israel, wie all das Gottes Absichten des Heils dienen muss und am Ende die Nationen und Israel wiederhergestellt werden auf diesem Weg. Und da fragt er, oder zuerst bekennt er, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Ja, wer? Nun, wir werden in diesem Buch noch sehen, wie Menschen versuchen, Gottes Sinn zu verstehen und alle zu Toren werden. Sie sagen dann nur Törichtes über Gott. Und wie sie alle, Hiob und seine Freunde, die Hand an den Mund legen müssen, alles zurücknehmen müssen, was sie in ihrem Unverstand sagten. Ja, aber dieses Wissen nicht nur darum, wie der Böse ist, sondern auch wozu sein Wirken dienen muss. Ja, das ist uns gegeben, dass unsere Herzen in Gottes Willen ruhen können. Im Vertrauen, dass er alles lenkt, dass alles von seinem Thron regiert wird. Und es kann doch auch kein Zufall sein, dass Gott es uns auch so hier geschildert hat, dass der Herr die Frage an den Satan zuerst richtet. Das zeigt, es geht alles von Gott aus. Gott ist seinen Geschöpfen und auch dem Widersacher immer zuvor. Immer. Er rennt nicht hinter uns her. Er rennt nicht hinter den Bösen her und versucht, all das Üble, was er anstellt, noch irgendwie zurechtzuflicken. Er ist ihm immer zuvor. Er muss ihm zuvor sein, denn er ist der Ewige. Der war, ehe die Schöpfung war. Er ist der große, souveräne Gott. Ja, Satan darf dann Hiob antasten. Wir lesen jetzt diese Verse nicht, der Bericht ist bekannt genug. Wir lesen nur den ersten Vers und die letzten Verse. Hiob 1, Vers 13. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach. Und dann kommen vier Boten hintereinander. Und der vierte Bote sagt dann im Vers 18, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders, und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses, und es fiel auf die jungen Leute, und sie starben, und ich bin entronnen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Ja, und wie antwortet jetzt Hiob auf dieses Geschehen? Jetzt ist ihm alles genommen worden. Der Satan hat doch gesagt, Hiob dient dir doch nur, weil es ihm so gut geht. Er dient dir aus ganz niederen Erwägungen. Das ist für ihn ein lohnender Handel. Er betet immer schön brav und redet immer schön nett und brav von dir. Und dafür bekommt er immer alles, was er nur begehrt. Jetzt nehmen wir einmal alles weg, was er hat. Dann wollen wir sehen, ob er sich nicht von dir lossagt. Satan sagt doch Folgendes im Vers 10. Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Ja, tatsächlich, eingezäunt, wie in einem Gärtlein. Wie in einem Gärtlein. Ist es ein Wunder, dass er dir dient? Ja, es ist ein Wunder, auch unter diesen Umständen, dass Hiob Gott dient. Und das muss Satan auch gewusst haben. Denn Satan weiß ja von Menschen, die lebten einst auch in einem schönen Gärtlein, ringsumschlossen, und denen fehlte überhaupt nichts. Und selbst wenn Hiob reich geworden war und es ihm gut ginge, so kannte sein Leben dennoch Schweiß und Anstrengung und Arbeit. Und dass er inmitten eines Lebens, das auch Schweiß und Arbeit und Schwierigkeiten mit sich bringt, dass er in einem solchen Leben Gott fürchtet, Gott dient, das ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Wenn wir bedenken, dass die Menschen im Garten Eden, denen nichts fehlte, die alles hatten, die keine Mühe kannten, keinen Schweiß, nichts, dass sie stach, dass sie plagte, keine Mücken, die sie von ihren Armen schlagen mussten, keinen Schweiß aus dem Gesicht streichen mussten, kein Fieber, keine Krankheit, nichts, und auch kein Altern und keinen Tod. Und doch sagten sie sich los von Gott. Und man würde doch denken, dass Satan ein leichtes Spiel hat, den Menschen in einer solchen Welt ihnen einzureden, sag dich los von diesem Gott. Und Hiob hatte das bis zum heutigen Tag nicht getan. Das ist ein Wunder der Gnade Gottes. Ein Wunder der Gnade Gottes, dass Menschen Gott fürchten, Gott lieben, Gott ehren. Und jetzt werden wir noch größere Wunder sehen. Jetzt wird Hiob alles genommen. Alles genommen. Und hier wird vor der versammelten Engelwelt demonstriert, was Gottes Gnade vermag. An Hiob wird die mannigfaltige Weisheit Gottes kund. Einem Mann wird alles genommen, das Liebste genommen. Und er betet Gott an. Hiob stand auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Ja, er ist nicht ein Stoiker, der erhaben ist über allen Regungen des Gemüts und der Schmerz nicht mehr empfindet. Er ist kein Buddha, sondern jemand, der den Schmerz tief empfindet. Er zerreißt sein Gewand vor Schmerz. Aber er fällt nieder und betet Gott an. Betet Gott an und bekennt: Nackt bin ich aus meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und sei gepriesen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Beachten wir, er hat Gott nichts Ungereimtes zugeschrieben. Man könnte doch denken, ja was, Gott hat es ihm genommen. Das waren die Chaldäer, das waren die Sabäer, das war der Teufel, der es ihm nahm. Nein, er sagt, es war Gott. Letztlich. Und hat recht. Denn Gott ist der Urheber aller Dinge. Und er gibt Gott die Ehre. Und hier wird etwas an Hiob deutlich. Der Herr sagt doch im Lukas-Evangelium an einer Stelle, es ist in Kapitel 12. Er sagt, das ist ein großer Betrug zu denken, das Leben bestehe in der Habe. Das Leben besteht nicht in der Habe. In dem, was wir besitzen. Und hier wird Hiob alles genommen und hier beweist er, dass er weiß, worin das Leben besteht. Worin besteht denn das Leben, wenn nicht in der Habe? Das Leben besteht in der rechten Beziehung zu Gott. Das ist Leben. Und das wird hier an Hiob demonstriert. Er gibt Gott die Ehre über allem. Ein Mann, der Gott fürchtet, ein Mann, der Gott ehrt, ein Mann, der Gott und seinem Willen ergeben ist, das ist Leben. Ja, und wir können nicht anders als Gottes Weisheit und Gottes Macht bewundern, wie er einen Menschen so verändern könnte. Hiob war ja auch ein Sünder von Geburt. Ein ich-bezogener Mensch, der nur an sich dachte, an sein Wohl, an das, was er hatte und was er sich wünschte, alles auf sich bezog, so sind alle Sünder. Aber hier sehen wir jemanden, der dem alles genommen wird und der Gott die Ehre gibt. Wie hatte Gott diesen Mann so verwandeln können? Ja, seine Gnade vermag das. Und das war zur Beschämung des Feindes und zur Ehre Gottes. Wir lernen hier übrigens genau an Hiob, wie wir Satan widerstehen. Der Satan ist ein furchtbarer Feind, der die Kinder Gottes angreift, der sie zur Sünde verleiten will, ihr Feind, der ihnen in den Weg tritt. Wie widerstehen wir dem Teufel? Zweimal wird uns im Neuen Testament gesagt, wir sollen dem Satan widerstehen. Genau so, wie es Hiob hier tat. Wir widerstehen dem Satan nicht, indem wir anfangen, irgendwelche Befehle an den Teufel zu erteilen. ihm zu gebieten oder solche Dinge. Wir widerstehen dem Teufel, indem wir uns Gott und seinem Willen unterordnen. Indem wir uns unter Gottes mächtiger Hand demütigen. Das steht zweimal im Neuen Testament, genau dieser Zusammenhang. Dem Teufel widerstehen und sich unter Gottes mächtiger Hand demütigen. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. So widerstehen wir, indem wir uns Gott unterwerfen. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und dann steht im Vers 8. Seid nüchtern, wachet euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht standhaft im Glauben. Widerstehen, indem wir uns vertrauensvoll unter Gottes mächtige Hand demütigen. Durch Glauben, durch Vertrauen, dass Gottes Wege vollkommen, dass Gottes Wege gerecht sind, dass sein Tun, sein Gang, sein Tun ist lauter Segen, sein Gang ist lauter Licht. Paul Gerhardt hat das so gedichtet, jetzt darf ich ihn noch einmal zitieren. Paul Gerhardt. Er hat ganz offensichtlich von Hiobs Bekenntnis aus das christliche Freudenlied gedichtet und dort heißt es in zwei Strophen so. Nackend lag ich auf dem Boden, da ich kam, da ich nahm meinen ersten Oden. Nackend werde ich auch hinziehen, wann ich werd von der Erd als ein Schatten fliehen. Gut und Blut, Leib, Seel und Leben ist nicht mein, Gott allein ist es, der's gegeben, will er's wieder zu sich kehren, nehm er's hin, ich will ihn dennoch fröhlich ehren. Dann das zweite Kapitel, es bleiben uns noch einige Augenblicke, um hier noch zwei, drei Gedanken mitzunehmen. Im zweiten Kapitel wiederum zuerst eine himmlische Szene und dann eine irdische Szene. Und wir sehen hier, dass Satan einen Schritt weiter gehen darf. Einen Satz müssen wir hier noch mitnehmen, denn der wird für nachher wichtig werden. Im Vers 3. Hier sagt Gott selbst, über Hiob, noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, wiewohl du mich wieder ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Das wird sehr wichtig werden. Denn die Freunde Hiobs, die behaupten die ganze Zeit, einer bestimmten Ursache wegen wirst du so geplagt. Und Hiob weiß es, liegt keine Ursache vor, und Gott sagt es ihr ausdrücklich, keine Ursache, ohne Ursache. Er hat also nicht gesündigt. Gott hat andere Absichten. Es ist nicht Strafe, sein Leiden. Es dient anderen Zwecken. Ja, Satan darf einen Schritt weitergehen. Jetzt darf er Hiob selbst antasten. Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut, ja alles, was der Mensch hat, gibt er um sein Leben. Also er wird den Hiob so schlagen, dass Hiob dann wirklich meint, jetzt verliere ich mein eigenes Leben, jetzt geht's mir wirklich ans Lebendige. Und wenn es dem Menschen um sein innerstes Ich geht, ja, dann wird er spätestens dann sagen, also das lasse ich mir nicht gefallen. Also jetzt ist einfach zu viel ist zu viel. Also ich muss immer noch dafür sorgen, dass ich irgendwie noch durchkomme. Glaube und Gerechtigkeit und all das mag ja gut und schön sein, aber jetzt ist einfach fertig. Ja, Hiob wird jetzt nicht nur das Gute genommen, sondern jetzt wird ihm auch Böses, Schmerzliches zugefügt. Das ist vermehrtes Leiden. Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und erschlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel und er nahm einen Scherben, um sich damit zu schaben und er saß mitten in der Asche. Und jetzt sehen wir ein erstes Mal ein Sprachrohr Satans. Da sprach sein Weib zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sag dich los von Gott und stirb. Das ist genau das, was der Teufel will. Sag dich los von Gott, jetzt ist doch zu viel. Nachher werden die Freunde Hiobs werden auch zu einem Sprachrohr Satans werden, denn der Satan hat doch gesagt, ja, der Hiob, er hat seine verborgenen Motive, warum er Gott so fromm dient. Also der Teufel stellt Hiobs Gerechtigkeit in Frage, und genau das werden seine Freunde auch tun. Wie antwortet Hiob hierauf im Vers 10? Er sprach zu ihr: Du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen, und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Hier sagt Hiob etwas, wirklich etwas Gewaltiges. Und wir sind wirklich glückselig, wenn wir das begriffen haben. Hiob begreift hier, dass er als Geschöpf gar kein Recht hat, von Gott zu fordern. Du musst mich glücklich machen. Du bist Gott. Und es ist in deiner Hand, mit mir zu verfahren, so wie du, o Gott, willst. Das ist nicht Fatalismus, sondern das ist ein bewusstes sich ergeben in Gottes Willen, wissend, wer Gott ist und was Gott ist. Der Urheber aller Dinge, dem wir alles verdanken, der Heilige, der Gerechte, der nichts Böses tun kann, dessen Werke, dessen Tun vollkommen ist. Und wenn Gott es für gut befunden hat, mir Schmerzliches zuzufügen, dann ist es gut. Das ist etwas, wo ich befürchte, dass wir es je länger, je mehr vergessen haben. Also wir haben es tatsächlich fertiggebracht, besonders in unserem Jahrhundert, das Christentum uns so zurechtzulegen, als sei es dazu da, uns Menschen glücklich zu machen. Also den Menschen und seine Bedürfnisse zur Hauptsache des Evangeliums zu machen. Das ist eine ganz fatale Verdrehung der Wahrheit. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, einen Sünder zu Gott zu bringen, den Sünder Gottes Willen zu unterwerfen. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, in Kapitel 3, im Vers 18, es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte, für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Es geht um Gott. Wie nennt Paulus das Evangelium im Römerbrief? Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Beim Evangelium geht es um Gott. Das Evangelium geht von Gott aus, führt zu Gott, es geht um ihn. Und dem muss alles untergeordnet sein. Und darum bekennt Hiob zu Recht, wenn wir von Gott Gutes annehmen, müssen wir von Gott auch das annehmen, was uns gar nicht willkommen ist. In diesem gleichen Lied fragt Paul Gerhard in der 5. Strophe: Gott hat mich bei guten Tagen oft ergetzt, sollte ich jetzt nicht auch etwas tragen? Und ich will noch mit einem Zitat hier schließen, das ich einer Predigt von Spurgeon entnommen habe. Spurgeon hielt eine Predigt über Matthäus 20, Vers 15, wo der Herr des Weinberges jene unzufriedenen, murrenden Arbeiter fragt: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, wie es mir gefällt? Und in dem Zusammenhang sagt er Folgendes: Es gibt keine Lehre, welche von den Weltmenschen mehr gehasst wird, keine Wahrheit, die so wie ein Fußball herumgetreten wird, wie die großartige, Verwunderung weckende, aber allergewisseste Lehre von der Unumschränktheit des unendlichen Herrn. Die Menschen erlauben es Gott, überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron. Sie lassen ihn ruhig in seiner Werkstatt die Sterne und die Welten formen. Er mag auch gern im Armenhaus seine reichen Gaben verteilen. Sie erlauben ihm, die Erde zu tragen und ihre Säulen aufrecht zu erhalten oder die Wogen des allzeit bewegten Meeres zu beherrschen. Wenn sich aber Gott auf seinen Thron setzt, knirschen seine Geschöpfe mit den Zähnen. Und wenn wir einen auf seinem Thron sitzenden Gott verkündigen, der das Recht hat, mit dem Seinen zu verfahren, wie er will, seinen Geschöpfen zuzuteilen, wie und was ihm wohlgefällt, dann beginnt man zu zischen und uns zu verwünschen. Dann hat man keine Ohren mehr für unsere Botschaft, denn ein Gott auf seinem Thron ist nicht ein Gott nach ihrem Geschmack. Und gebe Gott, dass wir das, was Hiob hier tat, wirklich lernen, für uns ganz persönlich lernen, dass der Herr das Recht hat, uns zuzuteilen, wie es ihm gefällt, dass sein Tun gerecht ist, weil es Gottes Tun ist und nicht, weil wir es richtig und gut finden, sondern weil er es so entschieden hat.